Hartz Quadro, hallo?
Kommst du mal?
Ja, hallo.
Ja.
Guten Morgen.
Richtig. Gerade aus dem Bett rausgestiegen, gleich ans Mikrofon, so machen wir das immer.
Um 20 Uhr abends.
Mhm.
Ich wollte gerade unsere HörerInnen sexuell einstimmen auf die neue Folge.
Oh, na bitte. Wie denn?
Ich lese was vor.
Oh, geil. Das kann ich mir ja zurücklehnen.
Yeah. Du hast es mit einer feuchten und griffigen zu tun. Bring einen Eimer und einen Wischmopp mit für diese feuchte und griffige. Gib mir alles, was du kannst für diese feuchte und griffige. Sei hart, Baby. Fang dir eine Anklage ein. Extra groß und extra hart. Halte diesen Keks direkt in dein Gesicht. Streife deine Nase wie eine Kreditkarte. Spring rauf. Ich will einen Ritt. Ich spanne meine Beckenbodenmuskeln an. Ich bin ein bisschen wild. Schau auf meinen Mund, schau auf meine Oberschenkel. Das Wasser ist nass. Komm und mach einen Tauchgang.
Was für ein... War das ein Rap?
Ja, das ist Wet Ass Pussy von Cardi B.
Ah, hast du Translation total gemacht. Wow.
Ja, ich finde, wir sind auch feuchte und griffige.
Wet Ass.
Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt alle in der richtigen Stimmung für die heutige Folge. Wir haben heute kein Thema. Es ist heute mal wieder ein richtiges Stück.
Keine Lust auf ein Thema.
Wir hatten keine Lust. Und
weil wir dachten, wir sind hier jetzt auch keine Referentinnen auf Dauer. Ab und zu gerne, aber dieses Mal nicht.
Nee, wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Aber willkommen bei Hartz Quadro. Mein Name ist Viola.
Meiner auch.
Genau. Und wir beide machen Hartz Quadro und jetzt geht's auch schon los.
So, am Anfang jeder Folge, das haben wir uns ja jetzt so angewöhnt, möchten wir erstmal jemanden grüßen.
Oh ja, richtig.
Eine Person aus unseren 111 Followern. Diesmal mache ich und du machst Stopp, ja?
Ja.
Okay, los.
Stopp.
Ilja. Ilja Margolin. Hallo Ilja, liebe Grüße.
Liebe Grüße. Ist ja auch ein feuchter und griffiger.
Auf jeden Fall. Aber und so was von. Wenn, dann Ilja.
Schön, Ilja. Dann wet ass dick. Gut, also was hast du denn auf deiner Liste? Was möchtest du ansprechen?
Schwere Themen.
Echt?
Du kennst mich. Ich kann nicht.
Ich wollte ja über Promis reden, aber ich habe irgendwie auch nur schwere Themen.
Ach, schade.
Ja.
Ich hatte mich da ja oft, ich dachte, okay, ja gut. Ja, dann wird's eine richtig schön deprimierende Folge. Oh, los geht's.
Oh Gott, ist es so deprimiert bei dir? Was
nee, es ist halt einfach ernüchternd.
Erzähl, wer?
Naja, also ich habe mich ein bisschen mal, ich meine, das ist ja jetzt auch, es war in den letzten Monaten immer wieder in den Medien, mit diesen Drohschreiben von NSU 2.0 mal ein bisschen auseinandergesetzt, mal ein bisschen mehr drüber gelesen. Und ja, also ich meine, man, es ist nichts klar, aber es deutet einfach irgendwie, vieles deutet einfach darauf hin, dass es aus Polizeikreisen kommt.
Oh Gott.
Und das ist einfach wirklich ganz, ganz traurig.
Und aber der Horst meinte, das gibt kein Problem und wir brauchen da auch keine Aufklärungsarbeit.
Du meinst...
Der Horstl Seehofer.
Oh, der Seeho. Joi. Ja, Horst. Mhm. Horst ist ja eh der Mann der Stunde in allen Bereichen.
Schon immer gewesen.
Hm?
Schon immer gewesen.
Eben. Der glänzt ja immer durch irgendwie die besten Entscheidungen und Äußerungen auf ganzer Linie.
Das ist wahr.
Auch in dem Fall, ich meine, es gibt... Ja, ich dachte gerade schon wieder, worüber wir alles reden könnten, aber gut, jetzt beschränken wir uns mal darauf oder ich habe mich jetzt mal darauf beschränkt. Für alle, die das irgendwie noch nicht so wirklich mitbekommen haben, NSU 2.0, das sind Drohschreiben in Mailform, in SMS-Form, auch gerne in Faxform, old school.
Also die Unterschreiber nennen sich NSU 2.0.
Teilweise, genau.
Ja.
In Anlehnung natürlich an den nationalsozialistischen Untergrund, der in Deutschland von 2000 bis 2007 aktiv war und viele Menschenleben gekostet hat. So, genau. Und diese Drohschreiben, die werden, und das wurde ja erst so im Sommer alles so publik gemacht, die werden aber auch schon einfach seit 2018 verschickt. So, davor sind die Leute halt noch nicht so an die Öffentlichkeit getreten. Was sehr auffällig ist, es sind eigentlich hauptsächlich Frauen.
Ja. Die das ja, Idil Beider, glaube ich.
Genau, die Kabarettistin, Sibel Schick, das ist eine Journalistin. Shermin Langhoff ist auch unter den Opfern. Das ist die Intendantin vom Gorki. Katja Kipping, eine Politikerin der Linke. Oder Katharina Barley, eine SPD-Politikerin. Helene Fischer hat sogar auch was. Ja,
Helene Fischer? Mhm. Wieso das denn? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Die hat auch was bekommen, ja, ja. Und
Helene
halt irgendwie,
Fischer?
Ja. Und ganz groß im Visier ist halt die Anwältin Seda Basayildiz, die halt auch ja, in genau. die genau also Anwältin war während der NSU-Prozesse. Genau. Also das sind nur einige Namen. Es gibt natürlich auch viele männliche Opfer dieser Drohschreiben und warum ich da jetzt auch nochmal irgendwie mich dann so ein bisschen damit beschäftigt habe, ist, weil ja jetzt in der letzten Woche bekannt wurde, dass auch von Jan Böhmermann Daten abgerufen wurden. Der hat direkt anscheinend wohl nichts bekommen, aber ja, es sind seine Daten wurden über einen Polizeicomputer abgerufen. Genau, und das ist nämlich halt auch das Ding, dass in diesen meisten Fällen, wo dann halt irgendwie Drohschreiben versendet wurden, dass oft im Vorfeld von Polizeicomputern aus eben die Daten der jeweiligen Person abgerufen wurden. Da gab es irgendwie Fälle in Berlin, Hamburg, aber vor allem halt auch in Nordrhein-Westfalen, in Frankfurt, in Hessen halt auch. Und ich habe auch jetzt noch heute gehört, dass da halt vor allem in Nordrhein-Westfalen, in Mülheim an der Ruhr, da wurden sehr, sehr viele Polizisten vom vom Dienst suspendiert, weil es wurden da halt einfach Ermittlungen angestellt, auch natürlich in Bezug auf diesen NSU 2.0. Und im Zuge dessen, in dieser Ermittlung ist halt rausgekommen, dass die halt so einfach offen volksverhetzende und demokratiefeindliche so WhatsApp-Gruppen zum Beispiel betreiben, mit auch einfach irgendwie nationalsozialistischen Symbolen und alles sowas. Genau. Und ja, da wurde dann jetzt irgendwie endlich mal eine Konsequenz rausgezogen und da ja, wurden auch, ganz viele von denen suspendiert.
Aber das ist passiert und daraufhin hat Seehofer immer noch gesagt, ja, und brauchen wir nicht. Also eine generelle Aufklärung oder Aufarbeitung zu Rassismus in der rassistischen Strukturen in der Polizei.
Das ist so eklig.
Ja, es ist so eklig.
Ich meine, ganz offensichtlich ist es halt kein Einzelfall mehr. Das hat auch zum Beispiel der Landtagspräsident von Nordrhein-Westfalen auch ganz klar so gesagt. Es ist nicht mehr ein Einzelfallproblem. Es wird nicht mehr jedenfalls von dem nicht mehr so verharmlost, wie es halt ja gerne irgendwie klein gehalten wird. Dieses strukturelle Rechtsproblem in vielen deutschen Behörden. Ja, also es ist richtig, richtig eklig, aber ich habe so das Gefühl, okay, vielleicht kommt gerade mal so ein kleiner Stein ins Rollen, was das alles angeht. Ja, also und jetzt nochmal zurück zu diesen eben zu diesen ganzen Drohschreiben und so. Es ist halt irgendwie ganz, ganz eklig, wenn man sich das mal alles so durchliest, weil die halt dann irgendwie auch so Signaturen beinhalten wie die Wehrmacht als Absender oder der Führer. Und halt da ganz oft so halt NS-Bezüge gemacht werden oder auch das NSU-Vergeltungskommando und so eine Sachen.
Das ist einfach so dumm.
Das ist einfach richtig dumm. Und ja, genau. Und dann halt auch irgendwie, was ich auch noch gelesen habe, Maybrit Illner, das ist ja so eine Talkmasterin, und dass die halt auch quasi aufgrund ihrer GästInnen-Auswahl, wo dann halt unter anderem Namen, die wir jetzt auch gerade schon genannt haben, also von Personen, die da zu Gast sein sollten und dass die da halt auch irgendwie bedroht wurde und dass es halt auch ganz oft so gegen PolitikerInnen geht, die halt irgendwie sich für eine offene Flüchtlingspolitik aussprechen und so. Es ist halt einfach, ja, natürlich ist das dann das Feindbild dieser Menschen, die halt irgendwie so einen demokratiefeindlichen und rechten Einschlag haben. Aber ich denke mir halt echt so, das ist so krass so, ne? Und natürlich halt irgendwie.
Ja, und das wird zu wenig gemacht dagegen, ganz klar.
Total, total. So, es wird halt irgendwie so runtergespielt. Ich meine, gut, dass das jetzt erst so an die Öffentlichkeit gegangen ist, kann ich natürlich auch verstehen, weil wahrscheinlich auch diese ganzen Leute, Menschen, die davon betroffen sind, da vielleicht, also ich meine, das sind ja einfach Drohschreiben. Da ist man ja auch in permanenter Angst. Die Idil Beider, die hat richtig, richtig viel bekommen über einen ganz langen Zeitraum.
Das war auch ganz mies. Die haben doch auch ihre Tochter
genau. So bedroht. Bei der Seda Basayilditz auch die ganze Familie. Also das ist es halt auch, dass die da halt dann wirklich so Sachen mit Sachen drohen, wie ich bringe halt deine Tochter um.
Das ist so krank.
Also das ist halt wirklich, und wirklich krass. Ja.
Ich glaube, bei Idil Beider war es auch der Kabarettistin, dass die sich dann auch natürlich erstmal an die Polizei gewandt hat, aber die haben halt nichts gemacht.
Naja, genau, die ganzen Verfahren sind mittlerweile eingestellt.
Ja, das ist so krass einfach. Und ja, das ist ja schrecklich. Schrecklich, wenn dir halt niemand hilft.
Naja, und da ist dann natürlich die Frage, ja, ich meine, wenn die Polizei gegen sich selber ermitteln soll, ne?
Genau, genau, kannst du vergessen.
Ja.
Ich habe letztens so ein längeres Interview gelesen über einen Journalisten, der quasi undercover, also bei der französischen Polizei angefangen hat. Die französische Polizei hat eine Ausbildung von, ich glaube, noch nicht mal 3 Monaten. Du machst eine Ausbildung von noch nicht mal 3 Monaten, dann bist du Polizist. Oh. Dann kriegst du eine Waffe, dann, ja, geht's los. Das ist bei uns in Deutschland ja Gott sei Dank noch anders. Aber der meinte, ohne dass er das wollte, weil er eigentlich sich als nicht rassistisch bezeichnet hat, war der nach einem Jahr oder so hat er das gemacht, oder noch nicht mal ein Jahr, hat er auch richtig rassistisch angefangen zu denken und so. Durch diese Gruppen an Polizisten, die da sind, wenn du da dich halt quasi liberal äußerst oder so, dann bist du halt sofort der Außenseiter und so. Da sind halt so eigene Strukturen, dann wirst du halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gemobbt und so. Es war richtig pervers.
Ach, krass.
Interview bei der Zeit ist das, bei der Zeit kann man das, glaube ich, lesen.
Das ist ja richtig, das ist super interessant, aber natürlich, ich meine, Gruppendynamik,
genau,
ne?
Gruppendynamik. Und dass das halt ganz extrem war und dass das natürlich dann auch viel ausmacht.
In Deutschland dauert die Polizeiausbildung 2 bis 2,5 Jahre immerhin. Mhm. Aber ich meine, das macht das ja offensichtlich nicht besser.
Offensichtlich nicht, nee. Offensichtlich nicht.
Ja, also es ist irgendwie ganz, ganz traurig und auch irgendwie, weil, also da sind wirklich ganz, ganz viele von diesen Drohmails rausgegangen. Das ist echt nicht nur so vereinzelt, das sind wirklich Massen. Seit irgendwie Juli diesen Jahres bis hin zum 17. September, der ja jetzt vor kurzem erst war, allein in diesem kurzen Zeitraum über 105 Drohschreiben. Und das ist echt, und die benutzen dann halt immer irgendwie verschiedene Domains aus dem Darknet und sowas. Naja. Also keine Ahnung, ich bin echt gespannt, ob da irgendwie was jetzt bei rumkommt, eben aufgrund dieser Aufdeckung von diesen Gruppierungen in der Polizei da in Nordrhein-Westfalen, ob da irgendwie mal ein Stein ins Rollen kommt. Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bezweifle es.
Die Polizei nicht sein,
hat halt einfach selber ein Problem. Ich glaube, das ist halt schon so fortgeschritten. Du müsstest so viele Leute wahrscheinlich letztendlich suspendieren und dann gibt's niemanden mehr. Wer soll die ganze scheiß Arbeit dann machen, denken die sich wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass da groß was gemacht wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Ja, es ist halt einfach, wahrscheinlich ist dieses Problem so tief
gelegen,
dass da eben, es sind halt keine Einzelfälle.
Genau.
Das ist ja oft, das wird dadurch ja auch irgendwie klar. Es sind eben keine Einzelfälle, es ist halt wirklich überall strukturell.
Ja, richtige Netzwerke in Bundeswehr und Polizei.
Ja, voll.
Also ganz, sorry, aber ich fand allein auch immer schon diese Bundeswehr-Werbung so unter aller Sau.
Welche?
Na, die hatten doch immer so Bilder, wo dann so Hashtag führen und so, die das halt so richtig modern machen wollten, aber immer mit so einem leichten Nazi-Anklang.
Ja, du meinst diese Plakate, die irgendwann mal so, als sie so, weil die jetzt ja auch so werben, Leute anwerben.
Genau, genau. Und das hatte aber auch alles, finde ich, konnte man da immer so was Rechtes mit reinlesen, was ich so ätzend fand irgendwie.
Ja, also führen ist in Deutschland auf jeden Fall ein sehr stark besetzter Begriff schon.
Würde ich
ne?
halt auch sagen.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Gute Nacht. Ich sage eh gute Nacht. Auf allen Ebenen.
Also jetzt hör mal auf mit dem Unter.
Ich bin heute nicht gut drauf, weil Karneval ausfällt. Deswegen. Meinst
du, ja, und die Wiesen auch.
Und die Wiesen. Und die Wiesen. Wie soll man da noch Freude am Leben haben?
Die deutschen kulturellen Feste, die uns noch wirklich was bedeuten.
Wird mir alles genommen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr sein.
Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, was, über was ich noch reden wollte, ist natürlich J.K. Rowling.
Ach, die Olle,
was
das ist ein Turf.
Was geht eigentlich bei der, ne?
Man die hat den Arsch halt offen.
Wirklich. Was geht eigentlich bei der? Also wer es nicht weiß, J.K. Rowling hat ein neues Buch rausgebracht, ein Teil ihrer Krimi-Reihe, bla bla bla, keine Ahnung. Und sie hat ja in letzter Zeit sehr geglänzt mit transfeindlichen Tweets, dass Transfrauen keine Frauen sind und keine Ahnung was. Und jetzt hat sie tatsächlich ein Buch rausgebracht mit ein Thriller mit einem Mann in Frauenkleidern, der Frauen umbringt oder
was?
Misshandelt. Ja, das ist jetzt ihr neues Buch.
Das wusste ich noch nicht.
Ja, und natürlich ist der Aufschrei total groß. Sie hat es nicht unter ihrem Namen, sondern sie hat so ein Pseudonym, unter dem sie halt diese Krimi-Geschichten schreibt. Und ja, mit einem Mann in Frauenkleidern, der halt Frauen umbringt. Und es ist halt so, es ist eh schon ein Stigma, mit dem viele, mit dem Transmenschen zu kämpfen haben, dass halt oft das benutzt wird, dass Männer in Frauenkleidern, ja, Menschen was antun. Oh, ich habe jetzt vergessen, in was das alles noch vorkam, aber es kommt sehr oft, sehr häufig vor, irgendwie in Krimis oder Horrorsachen. Ja, und man fragt sich halt so,
what's your fucking problem, ne?
Also sie ist, also J.K. Rowling ist ja auch, spricht sich immer sehr dagegen aus, dass halt, glaube ich, auch Transfrauen Toiletten benutzen dürfen für Cis-Frauen. Und das ist halt einfach so asozial, weil
der Struggle eh schon so groß ist. Das ist so assi.
Naja, und vor allem sind halt Transfrauen auf Männertoiletten viel größeren Gefahren ausgesetzt.
Natürlich.
Viel größeren. Und also natürlich, es gab natürlich mal auch Transfrauen, die irgendwie was gemacht haben auf Frauentoiletten, aber es ist kein Vergleich zu dem, was Transfrauen im alltäglichen Leben passiert. Auf Toiletten, auf der Straße, man kann das sich nicht ausmalen.
Ja, auch ja, ja, voll. Auch ich meine, Transmännern genauso.
Ja, Transmännern genauso, ja. Aber natürlich ist, glaube ich, gerade dieses Mann in Frauenkleidern oder Transmann, mhm, das ist natürlich noch mal ganz krassen Sachen ausgesetzt.
Ja, ja, ja. Mhm.
Und dieses Problem so zu negieren oder klein zu machen oder
und das jetzt auch noch irgendwie zu nehmen und dann irgendwie da daraus Kapital zu schlagen und das ja auch offensichtlich irgendwie genau so zu besetzen, dass diese Angst auch noch gefüttert wird.
Total. Und diese unbegründet ist halt irgendwie.
Total.
Und ich verstehe auch nicht, also irgendwie
was ihr Problem damit
ja,
so ist.
Anscheinend hat J.K. Rowling, das sagt sie, in ihrer Jugend oder Kindheit sexuelle Übergriffe erlebt, aber ich weiß da auch nicht mehr darüber, aber es ist wirklich ganz seltsam, wo man sich fragt, warum hat sie so ein Problem damit?
Ja, total.
Ja, und das führt mich halt irgendwie zu, gut, ich meine, was J.K. Rowling, das ist jetzt ein Thriller oder ein Roman, aber was ja anscheinend dauernd wieder in den Medien ist, was ich andauernd lese, sind KabarettistInnen, SchauspielerInnen, die über den Begriff Political Correctness diskutieren und sagen, ja, das ist doch alles viel zu streng. Letztens Lisa Eckert, kennst du die?
Ist das diese eine, die die ganze Zeit jetzt so, über die ganze Zeit gesprochen wird?
Ja, genau. Das ist ja eine österreichische
Kabarettistin,
Poetry-Slammerin, ne? So hat sie, glaube ich, angefangen. Mhm. Und die glänzt wohl öfters mit irgendwelchen antisemitischen Aussagen, aber immer unter dem Deckmantel der Satire. Genauso wie Lars Eidinger, der die ganze Zeit auch Political Correctness auch dauernd richtig scheiße findet und halt irgendwie meint, es ging dann ja auch viel nochmal um diese Aldi-Tüte, die er da rausgebracht hatte, bei der er Fotos vor Obdachlosen gemacht hat mit dieser Aldi-Tüte.
Oh, also sorry, ich brauche mal ganz kurz eine Minute. Lars Eidinger ist so ein nerviger Trottel. Was will er denn? Er soll doch einfach nur seinen Job machen. Mach doch einfach deinen Job, den kann er. Das kann man ihm nicht absprechen. Er ist ein guter Schauspieler, ja, soll er machen. Aber bitte, ansonsten, Lars, halt einfach die Fresse. Du nervst mit deinem unglaublich großen und aufgeblasenen Ego. Du bist überpräsent, du nervst, keiner will dich mehr sehen. Verpiss dich mit deiner scheiß Disco, die du da auch immer machst. Das ist auch total, wie heißt es nochmal, Autistic Disco. Was soll die Scheiße? Glaubst du, es ist cool, irgendwie eine Krankheit zu nehmen, die Menschen irgendwie betrifft, die damit irgendwie zu kämpfen haben und dann irgendwie deine beschissene DJ-Reihe so zu nennen? Nein, verpiss dich einfach, du nervst. Okay, du kannst weitermachen.
Ja, auf jeden Fall, der hat dann auch, meinte irgendwie so und wollte halt das verteidigen, dass er da diese obdachlosen Menschen mit auf seinen Bildern hatte, indem er so sagt, ja, aber wenn man jetzt obdachlose Menschen von sowas ausschließt, das wäre ja noch viel schlimmer.
Was denn von sowas?
Ja, von seiner Kunst quasi.
Ach, seine scheiß Kunst.
Ja, und Lisa Eckert zum Beispiel, muss ehrlich sagen, ich habe diese Auftritte noch nicht gesehen, wo sie sich irgendwie antisemitisch äußert. Aber ja, ich habe es ja auch letztens dir erzählt mit irgendwie Sarah Somunchu, der auch ein Kabarettist ist, der auch öfters in der Heute-Show auftritt. Und der hat jetzt einen Podcast rausgebracht mit einem anderen Komiker. 3 Stunden lang geht dieser Podcast und ganz am Schluss haut er irgendwie so misogyne und auch rassistische Sachen raus, so à la ja, Frauen in der Politik, ja, es geht eh gar nicht, die sollten doch mal irgendwie schauen, wo sie bleiben, irgendwie so in die Richtung. Es wurde mittlerweile auch von dem betreffenden Radiosender, wo sie das veröffentlicht haben, zensiert, sie haben das rausgeschnitten und alle sagen dann halt immer, diese ganzen KünstlerInnen, ja, es war ja im Deckmantel ihrer Figur. Und wenn man jetzt gar nichts mehr sagen darf, dann wird die Kunst zensiert und bla bla bla. Das ist ja wirklich immer ein Thema, um das viel diskutiert wird. Und klar, irgendwie muss darüber diskutiert werden. Aber ich frage mich halt immer, weiß ich nicht, wo, ich finde, es ist wirklich ein, es ist ein schwieriges Thema, aber warum ist es denn so schwierig, solche Dinge nicht zu bedienen? Warum kann denn...
Ich glaube halt, könnte ich mir vorstellen, ein kleiner Punkt von vielen wahrscheinlich. Das, was die breitere Masse anspricht, sind halt solche Witze. Deswegen funktionieren so eklige Figuren wie Mario Barth ja auch so gut. Der leider einfach immer noch ein breites Publikum hat, so, ne? Mhm. Und ja, sowas kommt halt irgendwie einfach nach wie vor gut an.
Für die weiße
deutsche Mehrheitsgesellschaft, ja, dann irgendwie, ja, genau.
Sich wohlfühlen können.
Genau, das ist halt so die Comfortzone. Ja, voll.
Ja, das
genau.
Kann natürlich gut sein.
Und
weil das ist halt extrem auffällig. Es sind halt meistens, Lisa Eckert ist jetzt eine Ausnahme, aber diese Diskussion wird halt meistens von weißen Männern angestoßen.
Ja. Und ich glaube, und was halt auch noch dazu kommt, ist ja nicht, nur weil du halt irgendwie kulturschaffend bist, in welcher Form auch immer, dass du dein Denken oder dass du eine rassismuskritisch denkende Person bist. Das ist ja nicht zwangsweise gegeben, überhaupt nicht. Mhm. Und wenn diese Person, die sich gegen Political Correctness und somit ja für Reproduktion von Sexismus und Rassismus und Antisemitismus und so weiter aussprechen, wo war ich jetzt gerade, wenn die sich dafür aussprechen, dann müssen sie ja ihr eigenes Denken
hinterfragen.
Und dann müssen sie sich selber eingestehen, ach scheiße, ja, fuck. Aha, ich mach das auch. Und ich bin auch ein rassistisches Arschloch. Mhm. Mist. Mhm. Und ich glaube, jetzt so, wenn wir zum Beispiel beim Beispiel Lars Eidinger bleiben, der ist ja hochgradig auch wahrscheinlich irgendwie egozentrisch. Narzisstisch weiß ich nicht. Aber so, also ich glaube, extrem selbstverliebt, ne? Und ich glaube nicht, dass der sich das selber eingestehen könnte. Und ich meine jetzt auch so in Bezug auf diese ganze Aldi-Tüten-Geschichte. Das ist so peinlich. Soll er das doch einfach irgendwie, ich meine, am besten wäre es doch für ihn, wenn das so in Vergessenheit gerät. Das wäre doch wirklich das Beste. Aber nein, wieso muss er sich dazu nochmal peinlich äußern? Weil er das nicht auf sich sitzen lassen kann halt auch, ne? Das sind natürlich auch Egos, die dahinter stecken. Weil ich meine, sonst bist du ja auch nicht irgendwie in so einer öffentlichen Position. So, und ja, aber ich glaube, vor allem ist es halt einfach dieses, das eigene Denken hinterfragen zu müssen, eigentlich. Und das tut weh. Und das ist anstrengend. Und darauf haben die halt auch keinen Bock. Plus, es verkauft sich halt auch irgendwie gut, ne?
Ja, es ist halt echt krass. Ich meine, zum Beispiel, Anke Engelke hat vor ein paar Wochen oder so ganz klar gesagt, Dinge, die ich früher gemacht habe an Sketchen, an Comedy, die würde ich heute nicht mehr machen.
Genau.
Und ich bin froh, dass sich das Denken in diese Richtung ändert.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Ja. Weil die ja natürlich, die hatte teilweise halt auch so Blackfacing-Sachen, ja, genau, bei Lady Kracher und genau sowas, ne? Und genau, und sie, ja.
Ja, irgendwie, wahrscheinlich muss sich einfach vor allem diese ganze weiße Comedy-Szene ändern. Es muss einfach da Platz geben für neue Menschen, für Menschen von anderen Kulturen oder Frauen oder queere Menschen oder sonst was, damit diese Scheiße nicht dauernd reproduziert wird. Es ist einfach langweilig.
Und natürlich stellt sich auch die Frage, möchte sich die deutsche Comedy-Landschaft wirklich darauf ausruhen, dass sie sich nur über Randgruppen lustig machen kann und daraus ihre Komik zieht? Weil wenn, dann sollte man es doch gleich lassen.
Und das finde ich halt so schade, weil eigentlich Kabarett oder so Stand-up oder so, das kommt eigentlich daher, dass immer früher damit halt Kritik an PolitikerInnen oder an Eliten gemacht wurde. So ist das entstanden.
Im Endeffekt aus der Clownerie, ja, ja, genau.
Und ich frage mich halt, warum muss dann immer so nach unten getreten werden? Wer hat denn da was davon?
Ja eben, trete da nach oben, ist doch viel geiler.
Voll.
So, und ich meine,
viel interessanter.
Und da muss ich sagen, natürlich ist Jan Böhmermann auch ein weißer Cis-Dude, aber ich finde, der setzt Satire halt wirklich so ein, also manchmal so ein, dass es halt wirklich cool ist. Ich meine, wir kennen alle noch dieses Gedicht an Erdogan und so, und ich meine,
das fand ich scheiße, sorry. Das Gedicht an Erdogan fand ich so peinlich.
Ich fand's halt einfach irgendwie die Sache an sich geil, wie das Gedicht jetzt literarisch zu bewerten ist. Das ist mir eigentlich relativ schnurzpiepe egal. Ich fand das einfach eine gute Aktion. Und das zeigt halt einfach, dass das wurde nach oben, da wurde aber halt nach oben getreten.
Ja, natürlich, aber dieses Gedicht war, da habe ich mich wirklich geschämt. Ich fand das so peinlich und kindergartenmäßig. Er hatte viele andere gute Aktionen. Das ganz klar, weiß ich nicht, was da alles war. Er hat sich auch mal so in rechte Netzwerke eingeloggt und sowas. Aber das Gedicht, das fand ich wirklich mies.
Ich nicht.
Ja. Naja, aber wie gesagt, es muss sich viel, viel ändern. Und das ist dann genauso wie mit diesem, wie halt mit J.K. Rowling, die dann auch wieder so Klischees benutzt und.
Ja, total. Das ist es halt auch so, Klischees immer wieder und wieder.
Genau. Und das ist halt, andere zwei weiße Dudes. Überraschung, gibt's ja auch hauptsächlich in der Comedy mit Joko und Klaas. Ich meine, die jetzt auch so ein bisschen versuchen, durch diese 15 Minuten, die sie da immer haben, sich auch so kritischen Themen zu öffnen, was ich grundsätzlich gut finde. Und wo ich aber auch manchmal denke, halt, da haben wir drüber geredet, als sie diese 15 Minuten für Feminismus da hergegeben haben. Und wo dann auch bei der Recherche dazu, wo ich dann auch so diese Videos von Klaas gefunden habe, wo sie auch so, wo die hat nochmal dieses Spiel und jetzt gehst du dahin und musst das und das machen, wo er auch zu Joko einfach meinte, geh dahin und fass der Verkäuferin an die Brüste. Und danach diese Aussage gebracht hat, wie Naja, und die sitzt jetzt bestimmt später in der Dusche und heult.
Ja, ja, genau. Dafür hat er sich dann ja natürlich auch noch entschuldigt im Nachhinein.
Ja, aber wo ich mir halt auch denke, so, das ist noch nicht mal 5 Jahre her, dass sowas gesendet wurde. Das ist einfach erschreckend.
Ja, 2012 war das, glaube ich. Aber ja, voll.
Ja,
mir kommt es halt so vor, dass irgendwie mit dem Aufschrei um die MeToo-Debatte, was ja, wann war das? 2017. Ja, dass seitdem irgendwie so ganz, ganz langsam Sachen ins Rollen kommen, Strukturen überdacht werden. Das ist echt so ein ganz, ganz langsamer Prozess.
Ich habe eher das Gefühl, dass da sehr viel Tokenism betrieben wird. Also Tokenism in dem Sinne von Tokenism bezeichnet man ja zum Beispiel eine Firma, die jetzt Werbung mit schwarzen Menschen macht, weil es halt gerade zum guten Ton gehört, aber niemals in ihrer Firma schwarze Menschen anstellen würden. Also sie haben, nach außen präsentieren sie sich total politisch korrekt, sage ich jetzt mal, aber innerhalb in ihren Strukturen ändern sie gar nichts. Und ich habe oft das Gefühl, das wird eher nur das gemacht. Also nach außen zeigt man ein feministisches, ein antirassistisches Bild, aber würde es niemals so leben.
Ja, das kann natürlich auch sein. Es gibt natürlich irgendwie Menschen, die, ja, ich meine, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt irgendwie zum Beispiel gehofft, dass zum Beispiel so eine Frau wie Anke Engelke, die ja auch irgendwie einen ganz klaren Status hat irgendwie, vielleicht dann auch in ihrem Umfeld so Sachen irgendwie verändern könnte, wie sie halt Sachen, was für Sachen sie irgendwie produziert und sowas. Aber vielleicht ist das auch nicht so.
Natürlich gibt es Einzelpersonen, aber es gibt halt viel zu wenige. Ich glaube, die breite Masse an Menschen, die Macht haben in Deutschland, sind natürlich weiße Männer, die nichts davon abgeben wollen und das einfach weiter so betreiben und vor allem negieren, dass es Sexismus und Rassismus gibt.
Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, aber natürlich ist es irgendwie noch ganz viel so. Ja, klar, natürlich.
Schwierig.
Aber jetzt, weil du da irgendwie nochmal drauf zu sprechen gekommen bist, daher gibt's jetzt da irgendwie noch mehr von diesen 15 Minuten von Joko und Klaas? Oder?
Ja, es kam jetzt eins zu Moria, das habe ich noch nicht gesehen. Da haben die, glaube ich, einen geflüchteten Menschen interviewt.
Mhm.
Ja. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen ziemlich aus dieser ganzen Unterhaltungswelt oder so. Ich bin da gerade irgendwie nicht so drin, weil ich, ach, ja. Kann auch anstrengend sein. Man kann sich da auch mal irgendwie ein bisschen zu vollladen mit. Und
ich weiß gar nicht, gibt's denn, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, gibt's denn noch Böhmermann? Ist der noch auf ZDF Neo oder?
Nee, der hat doch jetzt Pause, der kommt doch jetzt ins Hauptprogramm ab November.
Ah ja, na interessant. Ja, vielleicht kommt man ja jetzt mal auf die Idee von einem
weiblichen Sidekick.
Ja, das wünsche ich mir ja schon seit 1000 Jahren.
Das wäre mal was.
Kommt aber niemand drauf.
Das wäre verrückt.
Ja.
Das wäre zu verrückt.
Jetzt müssen wir das alles noch mal ein bisschen auflockern. Spontane Frage. Hast du schon mal, wer war der berühmteste Promi, den du getroffen hast?
Oh, das ist eine gute Frage, Viola. Ich habe ja letztens
Annette Frier?
Nee, Annette Bergmann, das war der Rollenname bei Alles, was zählt, von einer Schauspielerin, wie die in echt heißt, weiß ich nicht, aber die Rolle hieß Annette Bergmann. Die ist aber leider irgendwann gestorben. Die wurde von Jenny Steinkamp überfahren. Ach, im
eiskalt,
Auto.
Eiskalt.
Eiskalt, ja. Wer war's bei dir?
Ich habe mal Jogi Löw am Leipziger Hauptbahnhof gesehen.
Geil.
Ja. Jogi Löw habe ich gesehen. Ich hatte mal einen Workshop, du kennst den auch, der hat doch auch bei Alles, was zählt, gespielt. Wie heißt der? Daniel Brockhaus? Aber wie ist sein Rollenname?
Das weiß ich nicht. Den kenne ich auch, ja.
Den kennst du auch.
Mhm.
Mehr fällt mir nicht ein.
Nee, ich überlege auch gerade, aber... Ich habe ja mal zufälligerweise auf so einer Premierenparty den Berliner Tatortkommissar kennengelernt und ihn dazu überredet, mir einen Drink auszugeben.
Geil.
Oh, wie heißt denn der nochmal?
Ach, ist ja scheiße.
Klar. Ja, aber jedenfalls der hier. In,
und war der nett?
Super nett.
Ach, schön.
Sehr nett war der.
Immerhin.
Mhm.
Na, immerhin.
Ja, war kein Arschloch.
Ich habe letztens, da war ich für einen Tag in Köln, noch nicht mal einen halben Tag in Köln, und ich bin durch irgendwie so eine dunkle Gasse gelaufen und auf einmal steht da Phil Laude. Ich glaube, den kennst du nicht.
Nee.
Also das ist so ein YouTuber, ein relativ bekannter. Da habe ich auch gedacht, toll, bin ich in Köln und den ersten Menschen, den ich treffe, ist Phil Laude in einer dunklen Gasse. Da habe ich auch gedacht, was will mir das Universum sagen?
Was will mir das Leben sagen?
Richtig. Ja.
Richtig. Ah, Merit Becker habe ich auch mal gesehen.
Ah ja.
Mhm.
Fascinating.
Hm.
Wen würdest du gerne mal treffen? Ich glaube, ich würde gerne mit Sam Smith einsaufen gehen.
Wieso denn mit Sam Smith?
Der ist richtig witzig. Das ist richtig witzig.
Ist der nicht so ein bisschen bitchy?
Nein.
Ach nein, Sam Smith ist übrigens kein, der ist non-binary.
Aber ich dachte, er benutzt die Pronomen he.
Ich glaube nicht mehr.
Ach, nicht mehr?
Ich glaube nicht mehr.
Eine Zeit lang hat Sam Smith diese Pronomen benutzt.
Okay, ich dachte nicht, aber gut, weiß ich nicht hundertprozentig.
Gut.
Halbwissen wieder, ne? Gutes altes
das
Halbwissen.
Das ist ja eh unser Podcast, Halbwissen pur. Mhm. Deswegen schalten die Leute ein, weil man bei uns nicht sicher weiß, was wir erzählen. Das ist doch ganz klar.
Okay, mit Sam Smith, alles klar.
Du?
Oh, ich will ja gar kein Saufen gehen. Mit wem ich einen kiffen gehen will, musst du mich fragen.
Ja, willst du mit Snoop Dogg einkiffen?
Das wäre bestimmt richtig lustig.
Ich glaube auch.
Ja, richtig lustig. Mhm. Snoop Dogg ist auf jeden Fall ein guter Kandidat.
Ja, glaube ich auch.
Mhm.
Wen würdest du gerne auf keinen Fall treffen wollen in der Promi-Welt? Ich weiß, wer es bei mir ist. Bei mir ist es Kathi Hummels.
Oh Gott, die ist ja... Mm-hmm.
Der gefühllose Moderationsroboter. Da möchte ich allen nochmal sagen, bitte schreibt doch Beschwerde-E-Mails an RTL 2, weil die Moderationen von Kathi Hummels unterirdisch sind. Die wurde jetzt einfach nur eingesetzt, weil sie viele Follower hat. Und das ist für mich traurig, erschreckend, dass meine Lieblings-Reality-TV-Shows jetzt von Kathi Hummels moderiert werden, die einfach wirklich unfassbar schlecht ist. Unfassbar schlecht. Und es gibt sicherlich ganz viele tolle Moderatorinnen in Deutschland. Bitte, Freunde, setzt euch für den Schutz dieses Berufs
an. Viola und mich zum Beispiel.
Oh, ich würde so gerne Reality-TV-Show moderieren.
Das könntest du auch sicher ohne Probleme aus der Hand geschüttelt.
Ach, das wäre wirklich mein Traum. Falls jemand von euch Kontakte hat, meldet euch.
So, mir ist eingefallen, wenn ich gerne irgendwie mal so ein richtig vollgeschissenes Klo hinterlassen würde, also schon runtergespült, aber so mit richtig krassem Gestank, wen ich nämlich gar nicht mag, ist Sarah Wiener.
Die Köchin?
Ja.
Interessant, wieso?
Boah. Oh, ich finde die so krass unsympathisch.
Ja, ich weiß nur, dass die immer ziemlich gegen vegan wettert.
Auch. Also ich hab mir irgendwann mal sowas mit der angeguckt und ich finde einfach diese Art und Weise. Oh, das sträubt sich in mir alles, wenn ich die... Oh, ich kann es gar nicht so genau fassen. Vielleicht ist es auch einfach mein Trauma, das da angesprochen wird, aufgrund dessen, dass ich 4 Jahre in Österreich gelebt und studiert habe und ich da nicht die besten Erfahrungen gemacht habe mit der Mentalität der Menschen größtenteils und dass das in mir das wieder so ein bisschen triggert und hervorhebt, dieses irgendwie sehr eingebildete, selbstsichere, aber total nervige auch teilweise. Und ja, das ist das, was die in mir hervorruft, kann ich nicht ab.
Da fällt mir auch noch was ein. Ich wollte letztens unter einem Artikel in der Zeit kommentieren, aber es ging dann nicht, weil ich da irgendwie nicht angemeldet war. Auf jeden Fall, da hat eine Journalistin mal wieder das altbekannte Thema ausgegraben, was ich nicht mehr hören kann, über Frauen, die in der Öffentlichkeit stillen. Und sie will sich da jetzt nicht unbeliebt machen, aber im Restaurant quasi muss es doch wirklich nicht sein. Und ich kann dazu
wirklich?
Ja. Und ich kann dazu gar nichts mehr sagen, weil ich mir einfach denke, wann hören wir endlich auf, das zu kritisieren und fangen nicht zum Beispiel mal an,
Männer
zu kritisieren, weil ich kann nicht sagen, wie viele Schwänze ich schon ungefragt gesehen habe in meinem Leben, weil Männer irgendwo hingepisst haben.
Zum Beispiel, oder sich auch einfach so richtig ungeniert öffentlich ekelhaft in den Schritt fassen, muss ich mal wieder zurechtrücken. Das ist ekelhaft.
Oder, was mir halt, und wirklich, das fällt mir in Berlin jeden Tag auf, Männer, die auf die Straße spucken.
Auch.
Und wo ich mir denke, warum wird das nicht einfach mal kritisiert? Ich finde, es ist so eine Unart, auf die Straße zu rotzen. Es ist so widerlich. Ich hasse das. Und wo ich mir einfach nur denke, nee, dieses Thema, das soll nicht mehr diskutiert werden. Das gehört, das ist für mich.
Gehört ad acta, auf jeden Fall.
Das gehört so ad acta.
Und dann auch noch von einer Frau. Anderen Frau. Ja, ja, was soll das?
Ich frage mich auch.
Hat die Angst vor Titten?
Das wird halt dann immer so als unappetitlich hingestellt und dann
ja, sie muss es ja nicht essen. Sie muss ja nicht mal nuckeln.
Dann irgendwie, dann ist teilweise Milch auf den Tisch gespritzt.
Oh nein, jetzt, das glaube ich ja nicht, aber schön Milch, Kuhmilch im Latte Macchiato haben, ey, das ist also dumm.
Ja, ich weiß.
Oh, ey.
Ich habe mich da auch richtig drüber aufgeregt.
Wir haben halt richtig Feuer.
Ja, ein bisschen schon.
Ja. Aber ich habe noch was anderes.
Ja.
Kleiner Themenwechsel. Viola, ich habe ja einen neuen Crush, ne?
Wen auf wen?
Oh.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Oh, das ist so ein... Oh.
Du hast die Wet-Ass-Pussy, du hast die WAP.
Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal was mit dem gesehen hast, aber es ist ein deutscher Schauspieler, der heißt Albrecht Schuch. Der hat in so Filmen wie Systemsprenger oder Berlin Alexanderplatz ganz großartig die Hauptrollen gespielt. Oder auch in Bad Banks. Und ich finde ihn so rattenscharf.
Moment, wie heißt der?
Albrecht Schuch.
Albi.
Und ich sage dir eins. Mein Ziel im Leben, ne? Ich habe nur eins, ist mal in der Produktion mitzuspielen, wo der auch mitspielt.
Albrecht
Kannst
Schuch.
Du aber wissen.
Hier ist er, ja.
Na? Wärst
ja,
du auch so?
Ja,
sagt sie. Ich glaube nicht.
Hat ein Bild mit Schnäuzer, da werde ich ja immer.
Stimmt.
Da kriege ich eh die WAP.
Da kriege ich die WAP.
Bei einem Schnäuzer. Übrigens, wir waren ja vorhin noch bei Toilette und Scheißen. Das ist ja auch Themen, über die wir gerne sprechen. Heute war ich im Café und ich wollte richtig schön einen abschütten. Und dann, gerade hatte ich die Hose runter und ich habe noch nicht geschissen, aber dann hat schon jemand so an der Tür gerüttelt.
Ja, sie.
Ja, oder wollte halt die Tür nicht gerüttelt, sondern
so,
dachte
wollte,
halt,
ach so, ah,
genau,
okay.
Wollte halt aufmachen und dann konnte ich da nicht scheißen.
Oh,
weil ich
hast du die Heimscheißerei bekommen?
Ja, schon, weil ich dachte dann wirklich, oh nee, und das war dann auch noch so... Eine Toilette, oh, das ist auch richtig dumm, ne? Aber ich dachte jetzt, es war so eine Toilette für beide Geschlechter, beziehungsweise alle Geschlechter. Und ich dachte jetzt, es wäre mir so unangenehm, wenn da draußen jetzt ein Mann steht.
Der dann schön deine Scheißwolke einatmet.
Ja!
Oh, dass du gerade das hättest du machen sollen.
Ja, ich weiß.
Oh.
Ich weiß, aber ich habe dann zu Hause geschissen letztendlich. Es war aber auch sehr viel entspannter, wenn man ehrlich ist.
Wie oft hast du diesen Sommer so in die Natur geschissen?
Einmal.
Nur einmal?
Ja. Obwohl nie zweimal.
Ah, okay. Ich empfinde das ja als irgendwie so mit das Befreiendste. Nackt schwimmen und in der Natur scheißen. Love it.
Ja gut, es war ja zwangsmäßig so. Es war meistens, wenn ich im Park auf einem kleinen Rave war.
Du!
Was denn?
Du wilde Maus!
Nee, bin ich ja gar nicht mehr. Das wissen wir doch alle,
dass
ich keine wilde Maus mehr bin. Und da, die ganzen Berliner Parks sind ja eh voll geschissen bis zum Rande.
Ja, die Hasenheide ist
und
auch...
Da habe ich auch meine Markierung gesetzt, weil, ja... Ich habe aber trotzdem auf Abstand geraved für alle, die jetzt hier...
Und auch auf Abstand geschissen.
Auf Abstand geschissen sowieso.
Du hast so um dich rum so einen Circle of Shit gemacht.
Genau.
Anderthalb Meter, den durfte keiner durchbrechen.
Den Circle of Shit.
Mhm.
Kann ich allen empfehlen.
Ich habe das ja diesen Sommer oder dieses Frühjahr exzessiv betrieben, weil ich meine, die Erfahrung haben bestimmt auch andere Personen gemacht, die diesen Podcast hören, war ja alles zu eine Zeit lang. Wenn man draußen unterwegs war, konnte man ja nicht irgendwie mal hier fragen, kurz im Café oder so, kann ich mal hier kurz auf die Sausagebank oder so, ne? Ja. Weil war ja alles zu. Und dann, was bringt Abhilfe? Der Busch.
Richtig.
Ne? Und deswegen, uff, ich sage dir.
Ja, bei dir ist ja eh, wenn du das Scheißgefühl kriegst, musst du sofort. Ja,
can't stop, unstoppable. Ne? Wenn die Schlange den Kopf raussteckt oder der Stift schon malt, dann bin ich am Rennen.
Nicht mehr zu halten, du.
Dann bin ich am Rennen, du, ne?
Oh.
Ich bin ja jetzt auch so mittlerweile so durchorganisiert. Ich habe in meiner Tasche so eine Extra-Tasche.
Das ist
noch.
Allerdings, weil das richtig organized bei dir.
Da sind Taschentücher drin, Desinfektionsmittel, Gel und Spray. Tampons, ne? Auch Slip-Einlagen. Was habe ich dann noch drin? So einen Deckel für so, wenn man Getränke geöffnet hat, Flaschen. Den kann man da dann oben drauf machen, so für, weiß ich nicht, alkoholfreies Bier, was ich trinke oder sowas. Was ist dann noch drin? Meine Bürste und Spiegel. Mhm.
Ja, organized.
Ja.
Eigentlich bräuchte ich sowas auch mal, aber weiß ich nicht. Habe ich nicht. Aber eigentlich bräuchte ich es auch. Ist keine dumme Idee. Aber ich bin nicht so organisiert.
Ah, Sonnencreme hatte ich da auch immer drin. Du, das schenke ich dir zum Geburtstag.
Das wäre gar nicht verkehrt.
Und
tu auch mal Kondome rein. Bei mir, ich weiß, ne? Ne?
Ja. Ich habe da ja jetzt auch Geburtstag, ne?
Was?
Ich hatte ja Geburtstag.
Ja, du hattest Geburtstag.
Bin ja jetzt 50.
Ja, endlich.
Ja, ich habe ja auch gedacht.
Wie fühlt sich's an?
Oh, angenehm.
Ist angenehm, ja. Das Alter?
Ja, ich bin jetzt im Bettlägerig. Komm nicht mehr hoch. Werd gefüttert. Gewaschen.
Oh, hör auf.
Was?
Da macht man auch keine Witze drüber. Siehst du? Wir sind auch nicht frei davon.
Ja, stimmt.
Ja, ich werde 40. Was darf man denn auch mal sagen? Ich werde jetzt 40.
Du bist 40? Na gut, Viola, ne? Dann war es halt auch mit dem Kinderkriegen.
40 ist, glaube ich, ein geiles Alter. 40,
ich mit glaube 40 auch, da fühlt man sich so liberated.
Mit 40 blühe ich nochmal richtig auf. Da habe ich im Gefühl. Aha. Übrigens, an alle Single-Frauen. Ich, kleine Buchempfehlung hier am Rande. Das Buch nennt sich Weiblich ledig sucht nicht, eine Streitschrift. Wenn ihr Single-Frauen seid und manchmal ein Problem damit habt, Single zu sein, dann holt euch das und lest das. Ihr werdet euch so viel besser fühlen. Kann ich wärmstens empfehlen.
Wup, wup. Mhm. Ist ja nicht so, als wenn wir hier nicht irgendwie auch Ratschläge und gute Tipps, ne?
Wir könnten auch mal so einen Kummerkasten machen.
Oh, so Dr. Sommer. Ja! So, zur nächsten Folge, in den nächsten 2 Wochen, wenn es ein Problem gibt in eurem Leben, das wir hier diskutieren sollen, auf sexueller Ebene, Liebesebene, aber auch in der Familie oder auch auf Arbeit, ist uns egal. Schreibt uns auf unserem Insta-Account. Und wir widmen uns dem ganz.
Wir können ja das nochmal in die Story packen.
Genau, aber natürlich wird das alles anonym behandelt. Wir werden hier im Podcast nicht sagen, welche Person uns das geschickt hat, auf gar keinen Fall. Wir bleiben da anonym, aber wir helfen weiter.
Weil wir haben auch beide eine psychotherapeutische Ausbildung.
Richtig.
Quasi.
Aha.
Die haben wir uns selber gegeben.
Richtig, ne? Wir sind jetzt auch Coaches.
Life-Coaches.
Life-Coaches, auf jeden Fall. Das kostet dann natürlich auch, ne? Ich meine, Rise Up and Shine. Ne?
Ja,
das kostet
wie
alles.
Bei Laura Palina Seiler. Schlampine. Wo kam das denn her?
Oh, das kam von uns. Das kam aus deiner Vulva.
Vulva, Vulva.
Oh Gott, okay. Maybe it's time to say goodbye.
Okay, tschüss.